Hannibal war gerade im Stall, als der Wagen in den Burghof fuhr und neben dem Rabenstein hielt. Er lief nicht zu seinem Onkel hinaus, beobachtete nur, wie dieser mit einem sowjetischen Offizier in das Haupthaus ging. Hannibal legte eine Hand auf Cäsars Wange. Das langgezogene Gesicht des Pferdes wandte sich ihm haferkauend zu. Der sowjetische Stallknecht pflegte das Tier gut. Hannibal rieb Cäsars Hals und hielt sein Gesicht dicht an das sich drehende Ohr des Pferdes, aber aus seinem Mund kam kein Laut. Er küsste Cäsar zwischen die Augen. Im hinteren Teil des Heubodens, in dem Zwischenraum der doppelten Wände, hing das Fernglas seines Vaters. Er holte es aus dem Versteck, hängte es sich um den Hals und überquerte den zertrampelten Appellplatz. Vom Fenster des Heimleiters aus beobachtete Robert Lecter, wie sein Chauffeur beim Koch des Waisenheims ein Päckchen Zigaretten gegen eine kleine Wurst und ein Stück Brot eintauschte. Da sein Bruder als tot galt, war jetzt er Graf Lecter.
»Graf, Genosse Lecter, ich wollte diese Gelegenheit unbedingt nutzen, um Ihnen zu sagen, dass ich vor dem Krieg zwei Ihrer Bilder im Katharinenpalast gesehen habe. Und natürlich kenne ich auch die in Gorn veröffentlichten Abbildungen. Ich bin nämlich ein großer Bewunderer Ihres Werkes.«
Robert Lecter nickte. »Danke, Herr Direktor. Was haben Sie über Hannibals Schwester in Erfahrung gebracht?«
»Ihr Babyfoto ist bei der Suche leider keine große Hilfe«, sagte der Heimleiter.
»Wir haben es an alle Waisenheime verschickt«, fügte Oberst Thiemke hinzu. Er trug die Uniform der sowjetischen Grenzpolizei. Seine stählerne Brille blinkte mit dem stählernen Gebiss um die Wette. »Aber es dauert natürlich seine Zeit, bis man Rückmeldung erhält. Bei so vielen Kindern.«
»Dazu muss ich Ihnen auch sagen, Genosse Lecter, der Wald ist voller Überreste, die noch nicht identifiziert werden konnten«, ergänzte der Heimleiter.
»Und Hannibal hat nie auch nur ein Wort gesprochen?«, fragte Robert Lecter.
»Jedenfalls nicht in meiner Gegenwart. Physiologisch ist er durchaus in der Lage zu sprechen. Im Schlaf schreit er den Namen seiner Schwester.«
Der Heimleiter hielt inne.
»Genosse Lecter, ich wäre an Ihrer Stelle vorsichtig mit Hannibal, solange Sie ihn nicht besser kennen. Möglicherweise ist es das Beste, wenn er nicht mit anderen Gleichaltrigen spielt, bis sich sein Zustand stabilisiert hat. Irgendjemand steckt in seiner Gegenwart nämlich immer Prügel ein.«
»Aber er ist doch kein Raufbold, oder?«
»Es sind die Raufbolde, die er sich besonders gern vorknöpft. Hannibal hält sich nicht an die Hackordnung. Die Jungen, auf die er sich stürzt, sind immer größer als er. Und er verletzt sie stets sehr schnell und manchmal ziemlich schwer. Hannibal kann selbst Männern gefährlich werden, die wesentlich größer sind als er. Mit den Kleinen kommt er dagegen blendend zurecht. Von ihnen lässt er sich einiges bieten. Manche von ihnen denken, er wäre nicht nur stumm, sondern auch taub und behaupten deshalb in seiner Gegenwart, er sei verrückt. Hannibal schenkt ihnen trotzdem seine kleinen Leckereien, wenn es einmal welche gibt.«
Auf den letzten Kilometern zu Robert Lecters Chateau ging ein Regenschauer nieder und band den Staub auf der Straße. Der Geruch von frischen Kräutern und gepflügter Erde wehte ins Wageninnere. Dann hörte es auf zu regnen und das Abendlicht nahm einen orangefarbenen Ton an. Das Chateau von Hannibals Onkel wirkte in dem seltsamen Licht eher anmutig als pompös. Der Majordomus kam zusammen mit der Haushälterin nach draußen, um den Grafen zu begrüßen. Sie wurden von einer Dogge begleitet. Hannibal rechnete es seinem Onkel hoch an, dass er ihn dem Personal in aller Förmlichkeit auf dem Platz vor dem Chateau vorstellte, statt einfach ins Haus zu eilen und über seine Schulter hinweg zu sprechen.
»Das ist mein Neffe Hannibal. Er gehört jetzt zu uns, und wir sind sehr glücklich, ihn hier zu haben. Das ist Madame Brigitte, meine Haushälterin, und das ist Pascal, der dafür sorgt, dass alles seinen reibungslosen Ablauf nimmt.«
Die Dogge begrüßte den Grafen begeistert. Was Hannibal anging, behielt sie sich ein endgültiges Urteil noch vor. Sie blies etwas Luft aus ihren Lefzen. Hannibal hielt ihr seine offene Hand hin, worauf sie unter ihren Brauen hervorschnüffelnd zu ihm aufsah. Lady Murasaki, die Frau des Grafen, öffnete das Fenster. Das Abendlicht berührte ihr Gesicht und Hannibal, eben der Ödnis eines unaufhörlichen Albtraums entsprungen, tat den ersten Schritt auf die Brücke der Träume. Aus der Anstalt in ein Zuhause zu kommen, war für Hannibal der Himmel auf Erden. Das Mobiliar im Chateau war ebenso ungewöhnlich wie einladend. Ein Mix von Epochen. Graf Lecter und Lady Murasaki hatten alles wieder vom Dachboden heruntergeholt, nachdem die plündernden Nazis vertrieben worden waren. Hermann Göring und der Führer persönlich hatten ein begehrliches Auge auf das Werk Robert Lecters und anderer wichtiger Künstler in Frankreich geworfen. Nach dem Einmarsch der Deutschen war es eine von Görings ersten Maßnahmen gewesen, Robert Lecter als subversiven slawischen Künstler verhaften zu lassen und so viele seiner dekadenten Gemälde wie möglich zu konfiszieren, um die Öffentlichkeit vor ihnen zu schützen. Die Bilder landeten in Görings und Hitlers Privatsammlungen. Als Robert Lecter von den vorrückenden Alliierten aus dem Gefängnis befreit wurde, versuchten er und Lady Murasaki, die früheren Zustände im Chateau, so gut es ging, wiederherzustellen. Das Personal arbeitete zunächst nur für Kost und Logis, bis Robert Lecter wieder zu Palette und Pinsel griff. Graf Lecter brachte seinen Neffen jetzt auf sein Zimmer. Der geräumige und helle Raum war für Hannibal mit Wandbehängen und Plakaten dekoriert worden, um dem Stein etwas von seiner Kälte zu nehmen. Hoch oben an der Wand hingen eine Kendo-Maske und gekreuzte Bambusschwerter. Wenn Hannibal hätte sprechen können, hätte er nach Lady Murasaki gefragt. Hannibal war sich in seinem Zimmer kaum eine Minute selbst überlassen, als er es klopfen hörte. Chiyo, Lady Murasakis Zofe, stand in der Tür. Ein japanisches Mädchen, etwa in Hannibals Alter, das Haar auf Ohrenhöhe gestutzt.
»Lady Murasaki schickt dir Gruß und Willkommen«, sagte sie. »Wenn du mir bitte folgen würdest?«
Seiner Frau zuliebe hatte Graf Lecter das Kälterhaus in ein japanisches Bad umbauen lassen. Das große Fass der alten Presse war jetzt mit Wasser gefüllt, das in einem Goldbergboiler erhitzt wurde. Es roch nach Holzfeuer und Rosmarin. Chiyo reichte ihm Handtücher und einen Bademantel und deutete auf eine Dusche in der Ecke.
»Du musst dich erst säubern. Schrubb dich kräftig ab, bevor du ins Wasser steigst«, ordnete sie an. »Nach dem Bad wird der Koch ein Omelett für dich zubereiten, und dann musst du dich ausruhen.«
Es war Abend, als Hannibal abrupt erwachte, so wie er im Heim immer aufgewacht war. Nur seine Augen bewegten sich, bis er erkannte, wo er war. Er lag frisch gewaschen in einem sauberen Bett im Chateau seines Onkels. Durch das Fenster glomm das letzte Licht der langen Dämmerung. Auf dem Stuhl neben dem Bett entdeckte er einen Baumwollkimono. Er schlüpfte hinein. Der Steinboden des Flurs fühlte sich angenehm kühl unter seinen Füßen an. Die steinernen Stufen waren ausgetreten wie die in Burg Lecter. Als er draußen unter dem violetten Himmel war, konnte er Küchenlärm hören. Vorbereitungen fürs Abendessen. Die Dogge sah ihn und wedelte, ohne aufzustehen, zweimal mit dem Schwanz. Aus dem Badehaus drang der Klang einer japanischen Zither. Hannibal ging in die Richtung der Musik. Ein staubiges Fenster erglühte vom Schein der dahinter brennenden Kerzen. Hannibal warf einen Blick hinein. Neben dem Bad saß Chiyo und zupfte die Seiten einer langen, eleganten Koto. Der Boiler gluckerte. Das Feuer darunter knisterte und die Funken flogen in die Höhe. Im Wasser lag Lady Murasaki, wie die Seerosen auf dem Burggraben, wo die Schwäne schwammen und nicht sangen. Hannibal, stumm wie die Schwäne, starrte durchs Fenster und breitete die Arme aus wie Flügel. Dann zog er sich vom Fenster zurück. Als er in sein Zimmer zurückkehrte und wieder sein Bett aufsuchte, legte sich eine seltsame Schwere auf ihn. In der Halle des Chateaus zeigte die hohe Standuhr die Späte der Stunde an. Sanfte Glockenschläge hallten durch die steinernen Gänge. Die Dogge in ihrem Zwinger regte sich und gab der Uhr mit einem 13-maligen kurzen Heulen Antwort. Hannibal, in seinem eigenen sauberen Bett, drehte sich im Schlaf auf die andere Seite und träumte.
In der Scheune, die Luft ist kalt, die Kleider der Kinder sind bis zu den Hüften hinabgezogen, als Blauauge und Schwimmhaut das Fleisch ihrer Oberarme befühlen. Die anderen Männer gehen hechelnd auf und ab wie hungrige Hyänen, die noch warten müssen. Mischa hustet und fiebert. Sie wendet das Gesicht vom fauligen Atem der Männer ab. Blauauge packt die Ketten, die um ihre Hälse geschlungen sind. In seinem Gesicht kleben Blut und Federn des Vogelbalgs, den er abgenagt hat. Schüsselleckers quäkende Stimme. Blauauge zu Mischa ein grausiges Locken. Komm spielen, komm spielen. Blauauge beginnt zu singen und Schwimmhaut fällt mit ein. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Männlein um. Schüssellecker kommt mit seiner Schüssel an. Schwimmhaut greift nach der Axt. Blauauge packt Mischa. Und Hannibal stürzt sich mit einem gellenden Schrei auf ihn, gräbt seine Zähne in Blauauges Wange. Mischa, von zwei Männern weggetragen, strampelt und windet sich, um zu ihm zurückzuschauen. Mischa! Mischa!
Die Schreie hallten gellend durch die Steingänge. Und Graf Lecter stürzte mit Lady Murasaki in Hannibals Zimmer. Der Junge hatte das Kissen mit den Zähnen zerfetzt, überall flogen Federn herum. Er knurrte und schrie, schlug wild um sich, wehrte sich, knirschte mit den Zähnen. Graf Lecter warf sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihn. Es gelang ihm, Hannibals Arme unter der Decke festzuhalten und sich mit den Knien auf sie zu stemmen.
»Ruhig, ganz ruhig!«
Lady Murasaki, die um Hannibals Zunge fürchtete, riss den Gürtel von ihrem Morgenrock, hielt dem Jungen die Nase zu, bis er nach Luft schnappte und stopfte ihm dann flink den Gürtel zwischen die Zähne. Hannibal erschauerte und wurde still, wie ein sterbender Vogel. Der Morgenmantel von Lady Murasaki hatte sich geöffnet. Sie drückte den Jungen an sich, hielt ihn zwischen ihren Brüsten, sein Gesicht von Tränen der Raserei überströmt, Daunen an seinen Wangen.